Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Aber Johannes, diese schöne Welt, die steht ziemlich unter Kritik von allen Seiten. Die steht ziemlich im Feuer. Und heute wollen wir uns auch mal wieder diesem Thema widmen und mal schauen und vielleicht wirklich einen Reality-Check vornehmen, Johannes, wie es denn um den Hochlauf der Wasserstofftechnologie in Deutschland, in Europa steht.
Ja, hallo Martin. Liebe Zuhörer, genau darum geht's heute. Wir haben uns eine Meldung zu Herzen genommen vom Bundesrechnungshof, der diesen Reality-Check auch fordert, der sagt, hey Leute, vor allem, hey Bundesregierung, was ihr da vorhabt mit dieser Wasserstoffstrategie, das ist zwar schön und gut, aber die Realität steht dem im Prinzip entgegen oder die Realität entwickelt sich nicht so, wie diese Strategie es eigentlich vorgesehen hat. Ja. Und da kann man natürlich jetzt erstmal sagen, was hat der Bundesrechnungshof denn damit zu tun? Das ist doch eigentlich was komplett was anderes, ob es jetzt Wasserstoff gibt oder nicht. Aber natürlich sind an die Wasserstoffstrategie viele, viele Subventionen gekoppelt. Und da sagt der Bundesrechnungshof halt, ey, so wie es jetzt läuft, das wird teuer.
Ja, genau. Ja, genau. Es wird also explizit in diesem Statement des Bundesrechnungshofs kritisiert, die Subventionen würden zu wenig Ergebnisse liefern. Es wird viel gezahlt, aber es kommt wenig dabei hinten raus. Und die selbstgesteckten Ziele, die ja zum Beispiel in der Wasserstoffstrategie fixiert worden sind, die werden nicht erreicht. Zum Beispiel wird so als plakatives Beispiel, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, vorgerechnet, die Ziele für die inländische Erzeugungskapazität für grünen Wasserstoff bis 2030, wie sie in der Wasserstoffstrategie formuliert ist, die werden bei weitem nicht erreicht werden. Und auch zusätzlich noch wird diese Lücke, die dadurch entsteht, in der Versorgung mit grünem Wasserstoff nicht durch den importierten Wasserstoff gedeckt werden können. Insofern wird letztendlich die Gesamtmenge an verfügbarem grünem Wasserstoff im Jahr 2030 wesentlich unter dieser Marke liegen, die in der Wasserstoffstrategie mal gefordert worden ist oder vorgesehen worden ist und für die ja auch die Förderungen eben mehr eingeführt wurden. Oder die Förderungen sollen ja eben die Erreichung dieses Ziels forcieren. Und da kritisiert der Bundesrechnungshof natürlich in dem Sinne dann auch zu Recht. Ja, hier wird gefördert und ja auch nicht nur mit 100 Euro, sondern mit wesentlich mehr und ihr erreicht die Ziele nicht.
Ja, und auf der anderen Seite wird natürlich auch kritisiert, dass die Nachfrage nicht so steigt wie erwartet. Ja. Also im Prinzip geht es darum, genau wieder um dieses Henne-Ei-Problem wie immer in der Wasserstoffbranche. Einerseits ist das Angebot nicht da und wir vergeuden fast schon viel Geld, dieses Angebot irgendwie zusammenzubringen. Und das klappt nicht. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nicht da und da geben wir auch nochmal Geld aus, um dann irgendwelche Wasserstoffprojekte zu fördern. Und selbst das nicht funktioniert nicht. Also man könnte sagen, sehr, sehr negative Ansicht vom Bundesrechnungshof. Ja. Wobei man natürlich zu Recht dem geben muss, dass der darauf achten muss, dass das Geld von uns Steuerzahlern halt ordentlich ausgegeben wird und nicht verschwendet wird. Und da ist natürlich wichtig, dass der seine Finger in die Wunde legt und dann halt auch Sachen anprangert, wo man dann ja mal tiefer reingehen kann, wie kann man das jetzt noch effizienter oder wieder effizienter gestalten.
Ja. Um vielleicht kurz bei der Nachfrageseite zu bleiben, hier wird logischerweise jetzt explizit eben kritisiert, es würden zwar Milliardenbeträge an Förderungen bereitgestellt, wenn sich zum Beispiel die Stahlindustrie eben halt umstellt auf die Verwendung von grünem Wasserstoff, aber die Fördergelder werden zwar gerne genommen, so haben wir es ja auch in den letzten Jahren und Monaten schon verfolgt, aber dann wird wenig umgesetzt. Und zum Teil werden die Projekte ja auch komplett gestoppt. Auch darüber haben wir im Podcast ja berichtet. Insofern, die Verbraucherseite, die ist schon absolut ein Sorgenkind. So sieht es auch der Bundesrechnungshof. er prangert ja auch an, ja gut, man kann vielleicht nicht von anprangern sprechen, aber er stellt zumindest fest, der Verbrauch auf der Mobilitätsseite, auf der Verkehrsseite ist ja auch bei weit niedriger als das, was man ursprünglich mal ins Auge gefasst hatte. Und die Mobilität oder der Verkehrssektor sollte ja so ein bisschen eigentlich der Türöffner sein für andere Verbraucher, weil man der Meinung war, im Verkehrssektor werden tendenziell ja höhere Preise für das Kilogramm Wasserstoff gezahlt, als zum Beispiel jetzt in der Stahlindustrie oder in der chemischen Industrie. Und wenn dieser Türöffner fehlt, ist natürlich die Tür verschlossen sozusagen. Mhm. Und so ist es natürlich dann auch für die anderen möglichen Use Cases, für die anderen möglichen Verbraucher schwierig, ja, letztendlich den Wasserstoff zu dem Pricing zu bekommen, der für sie dann wirklich interessant ist.
Ja, und man muss natürlich sagen, diese ganzen Pläne, die ganzen Investitionen, das sind natürlich große Brocken, die auch ihre Zeit dauern. Natürlich will es jeder möglichst schnell haben, aber bis halt wirklich das Kernnetz aufgebaut ist, das zieht sich halt, bis da alles umgerüstet ist, bis da alles angepasst ist. Und quasi solange das Kernnetz nicht da ist, wird sich auch jeder zurückhalten, der sich da anschließen will mit irgendwelchen Plänen, weil der sagt ja, wenn ich nicht weiß, ob das jetzt nächstes Jahr, ob ich nächstes Jahr angeschlossen werde oder in 5 Jahren, warum soll ich dann jetzt investieren? Also insofern, da hängt natürlich viel dran und dadurch, dass es ja wirklich Maschinenbauinvestitionen sind, ist da halt auch einiges an Komplexität drin, was wahrscheinlich ja einfach andere Zeitschienen dann verursacht, als wenn ich jetzt Photovoltaikpaneele zusammenstecke und die dann quasi nur noch ans Netz anschließen muss.
Ja, ja genau.
Also insofern, da hat man schon auch höhere Komplexität. Ja, genau. Aber man muss natürlich sagen, ja, der Rechnungshof hat eigentlich schon recht, dass er da sein, was ist das, Augenmerk drauf legt und der verlangt jetzt von der Bundesregierung, oder verlangt, das darf er nicht, aber er empfiehlt der Bundesregierung, einige Sachen an der Wasserstoffstrategie anzupassen. Und zu verbessern.
Ja, genau. Und zum Beispiel auch, du hast das Stichwort Kernnetz ja schon erwähnt. Hier soll geprüft werden, ob man nicht das etwas langsamer tatsächlich machen sollte. Widerspricht jetzt eigentlich dem, was du gerade erklärt hast, Johannes. Mhm. Weil logischerweise, es hätte einen Vorteil, wenn das Kernnetz eben relativ schnell jetzt umgesetzt wird. Sodass dann mögliche Erzeuger und Verbraucher auch dann die Sicherheit haben, zum einen ihren Wasserstoff da hineinspeisen zu können und zum anderen natürlich ihren Wasserstoff da entnehmen und verbrauchen zu können. Insofern diese Pläne bis 2032 jetzt den Großteil vom Kernnetz schon realisiert zu haben, der klingt erstmal aus dieser Perspektive heraus schön und gut und wichtig. Der Bundesrechnungshof auf der anderen Seite sagt, ja gut, wir sehen ja, die Erzeugung, die kommt langsamer voran als gedacht. Die erzeugten Mengen sind geringer als gedacht. Und auch der Verbrauch kommt wesentlich langsamer voran, als wir gedacht hätten. Ja, brauchen wir dann wirklich das Kernnetz in dieser Ausbauform schon im Jahr 2032? Und empfiehlt hier eben halt, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, einen sogenannten Reality-Check und nochmal zu schauen, wo und wie jetzt wirklich das Kernnetz innerhalb der nächsten 6 Jahre jetzt wirklich gebraucht wird und wo man vielleicht den Ausbau noch etwas verschieben könnte. Was da jetzt letztendlich langfristig die bessere Möglichkeit ist, so schnell wie möglich durchziehen oder wirklich halt verschieben, wo es nicht unbedingt sein muss, ist, glaube ich, jetzt was der Rechnungshof natürlich ja nicht bewertet. Das müssen andere bewerten. Aber die Perspektiven sind, zumindest so ging es mir, Johannes, die sind beide erstmal nachvollziehbar.
Ja, also ich glaube, worauf es am Ende auch ankommt, ist, dass es verlässlich ist. Also wenn man sagt, das Kernnetz wird jetzt ausgebaut in der Art oder quasi Variante 1 oder Variante 2, der Zeitrahmen, der muss verlässlich sein für die Firmen. Und da müssen sie dann sich auch verlassen können, dass der Wasserstoff ankommt. Weil das sind ja im Prinzip die Grundvoraussetzungen, dass da irgendjemand weitere Entscheidungen für Investitionen trifft. Solange der sagt, ja gut, schau dir mal die deutschen Großprojekte an. Entweder es funktioniert ganz, ganz schnell, wie die LNG-Terminals, oder es zieht sich über Jahre hin und es findet kein Ende. Das sind natürlich schlechte Voraussetzungen. Also wenn man jetzt sagt, gut, das Kernnetz wird so gebaut, es gibt keine Verzögerungen, man kann sich darauf verlassen. Das würde wahrscheinlich einiges an Investitionssicherheit bieten. Allerdings ist das Kernnetz natürlich nicht der einzige Faktor, muss man natürlich jeden Fall sagen. Das Kernnetz ist nicht der Tropfen, der dann dazu führt, dass man die Entscheidung nicht trifft oder trifft, sondern da spielen natürlich eine ganze Reihe an Facetten rein. Und das muss natürlich alles berücksichtigt werden.
Ein Bestandteil von diesem Reality-Check, das fand ich halt auch ganz gut und ganz spannend auch, dass man das hier mal angesprochen sieht. Der Bundesrechnungshof, der fordert die Bundesregierung auf, jetzt wirklich doch nochmal zu schauen, wie groß ist denn jetzt wirklich der Beitrag der Wasserstoffwirtschaft zur Energiewende dann im Gesamten? Wie viel an der Energiewende Last sozusagen kann irgendwann wirklich Wasserstoff eben schultern? Weil, und das ist ja wirklich was, glaube ich, das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch ganz gut nachvollziehen. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn wir eben auf Veranstaltungen, auf Konferenzen, jetzt auf Messen unterwegs sind. Ich glaube, viele von euch, die waren ja jetzt auch vor kurzem in Hamburg. Viele von euch habe ich ja auch getroffen in Hamburg. Und es wird dann natürlich immer gesagt, ja, Wasserstoff, der wird einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Aber wird ein Baustein unter mehreren sein. Aber wenn man dann fragt, ja, wie groß ist denn dieser Baustein vom Wasserstoff, dann wird es auch schon wieder schwierig. Dann werden die Einschätzungen plötzlich ziemlich kleinlaut, weil man es nicht weiß. Vielleicht auch, weil da einfach die Hoffnungen so ein bisschen halt enttäuscht worden sind in den letzten Jahren oder die Pläne, die gemacht wurden, damit der harten Realität in Berührung gekommen sind. Und diese Größe dieses Bausteins da halt merklich zurückgefahren wird. Die Mobilität, die bricht mehr und mehr weg. Die Stahlerzeugung macht erstmal eine Pause und so weiter und so fort. Die Tankstelleninfrastruktur ist rückläufig, das haben wir auch schon angesprochen. Insofern, die Größe dieses Bausteins, die scheint mir etwas unklar zu sein. Ich denke, von vielen von euch geht es ähnlich. Und das ist so ein Aspekt, den der Bundesrechnungshof hier auch kritisiert oder anmerkt, man möge doch hier jetzt endlich mal festlegen und entscheiden, wie groß dieser Wasserstoffbaustein letztendlich eben halt sein soll oder wird, um dann auch besser sagen zu können, wie viel Fördergeld ist jetzt wirklich nötig, um einen Energiewendebaustein dieser Größe zu schaffen und wie viel Fördergeld ist dann eben zu viel und wäre vielleicht an anderer Stelle für andere Energiewendebausteine dann besser angelegt.
Dieser Bericht vom Bundesrechnungshof hat natürlich auch Konterstimmen oder andere Leute auf den Plan gerufen, die dann sagen, ja, das müssen wir mal.
Nicken ist voll.
Also nicht gar so extrem, aber es ist auf jeden Fall so, das steht nicht nur so da, sondern es gibt natürlich Gegenstimmen. Und eine dieser Gegenstimmen oder dieses Versuchen, ein bisschen einzuordnen, ist der Bundesverband Erneuerbare Energien, der einerseits sagt, ja, Bundesrechnungshof, du hast schon recht, in der grundsätzlichen Kritik und dem Weckruf, dass man jetzt das nicht schleifen lassen darf, aber du hast auch einige Sachen vergessen. und so kann man das quasi nicht stehen lassen. Was ich so mitgenommen habe von dieser Darstellung vom Bundesverband Erneuerbare Energien, ist ja, dass die sehr, sehr auf den strategischen Wert vom Wasserstoff abzielen. Ja. Man sagt, gut, wir haben Photovoltaik, wir haben Wind, das ist ganz gut für den Strom, aber wir haben ein, ja, wir haben noch die chemische Industrie und die kann man nicht einfach mit Photovoltaik und Wind dekarbonisieren.
Ja.
Und ja, da muss man dem Bundesverband natürlich recht geben. Da braucht man chemische Energieträger oder die chemischen Mittel, sei es eben Erdgas oder Wasserstoff.
Moleküle sozusagen
statt Elektronen. Moleküle, genau. Und das muss man natürlich in der langfristigen Strategie beachten, wo man sagen kann, ja, wollen wir diese Industrie bei uns erhalten und wollen wir denen Wege bieten, um zu dekarbonisieren, dann müssen wir eigentlich diese grüne Wasserstoffversorgung aufbauen.
Ja.
Also man sagt halt, man macht alles ganz effizient und macht nur noch Strom, aber dann wird diese Industrie auch ja irgendwann eben wahrscheinlich abwandern.
Ja, genau. Der Bundesverband, der hebt natürlich dann auch wieder aufs Henne-Ei-Problem ab und das ist ja auch nicht ausgedacht, das ist ja tatsächlich vorhanden und ein Problem, was wirklich man nennt es. Man kann das Schlagwort jetzt teilweise halt schon nicht mehr hören, das ist schon richtig, weil es das halt schon seit Jahren gibt. Aber es ist natürlich richtig, was der Bundesverband da sagt, dass grüner Wasserstoff einfach sehr, sehr teuer ist, weil er bislang nur in sehr geringem Maße verfügbar ist. Und weil er dann so teuer ist, wird er wenig nachgefragt. Und ja, genau, jetzt ist halt dann die Frage, wie man aus dem Henne-Ei-Problem herauskommt. Sozusagen, man könnte sich überlegen, so wie vielleicht man den Eindruck haben könnte, so wie es in den letzten Jahren eben gemacht worden ist hier in Deutschland. Man fördert halt eine von den beiden Seiten, eben halt vor vielen Jahren. In teilweise, ja, es erinnern sich wahrscheinlich noch die Älteren unter euch, die erinnern sich dran, ja, es sind in großen Stile ja Fahrzeuge und Tankstellen seinerzeit gefördert worden. Das heißt, eher die Verbraucherseite wurde da in die Perspektive genommen und dann in den letzten Jahren eher tatsächlich die Erzeugerseite mit diesen ganzen Elektrolyseurförderungen, die gelaufen sind oder die ja auch zum Teil noch laufen. Und da muss man jetzt wahrscheinlich halt ganz ehrlich sagen, und das hat ja auch zu diesem Bericht des Rechnungshofs jetzt geführt, diese beiden Teile haben nicht so richtig funktioniert, weil jeweils dann die andere Seite zu langsam vielleicht nachgezogen ist oder vielleicht auch gar nicht nachgezogen ist, weil einfach das Pricing nicht zusammengepasst hat. Wir haben da auch die Mechanismen, natürlich European Hydrogen Bank und so weiter, haben wir ja auch schon zur Genüge hier diskutiert, um auch diese Gaps, was das Pricing angeht, vielleicht zu schließen. Aber trotzdem ist es wohl an der Zeit, an der Stunde, so sagt es auch der Bundesverband, mal diese Ökosysteme zu fördern und nicht nur die Henne zu fördern oder nicht nur das Ei zu fördern, sondern eben wirklich beides mal in den Blick zu nehmen und sozusagen auf Deutsch gesagt beiden den Arschtritt zu verpassen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn man jetzt wieder jetzt massiv fördern muss, dann kritisiert der Bundesrechnungshof ja wieder wahrscheinlich. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, da wird man diese beiden Sichtweisen, diese beiden Perspektiven auf die Technologie auch die nächsten Jahre noch haben. Die einen, die sagen, so, wir müssen jetzt weiter fördern, um das endlich mal ans Laufen zu kriegen und wirklich mal hochskalieren zu lassen und irgendwann wird es dann die Förderungen auch nicht mehr brauchen. Aber bis dahin, wir brauchen jetzt den Anschub und die Gegenseite sagt, ja, wie lange wollt ihr denn noch anschieben? Wir schieben jetzt gefühlt seit 20 Jahren an, jetzt muss doch irgendwann auch mal genug sein.
Mhm.
Ich glaube, diese beiden Positionen, die wird man auch die nächsten Jahre noch vorfinden.
Ja, und die Frage ist, wie man das natürlich irgendwann vereint, weil je länger dieses Rumoren dauert, bis es halt wirklich läuft, desto stärker wird's und desto mehr ja, Unterstützer findet es Rumoren. Und darum sehe ich da natürlich auch schon ein bisschen die Wasserstoffbranche in der Pflicht, dann auch wirklich was zu liefern. Aber ich verstehe es natürlich total, dass man sagt, ja, wenn das Anschieben halt nur so rucklig passiert und dann mit einem kleinen Finger versucht man irgendwie das Auto anzuschieben, dann passiert halt nichts. Und dann ja, kann man das nicht quasi allein den Firmen überlassen, sich gegen die großen Lobbys durchzusetzen im Prinzip. Also es ist eine schwierige Situation, aber letztendlich, man muss da Lösungen finden, man muss wirklich praktische Lösungen finden. Und zum Teil passiert das ja auch schon im Kleinen, wo einzelne Projekte sich wohl wirklich dazu entwickeln, dass sie sich ohne Förderung tragen können für Nischenanwendungen. Ja. Und im Prinzip, das ist ja genau der richtige Ansatz, wo man so sagt, von da muss man es größer machen.
Ja, genau. Ja, wir verlinken euch natürlich wieder sowohl den Bericht des Bundesrechnungshofs als auch das Statement des Bundesverbands Erneuerbarer Energien, sodass ihr euch selbst noch ins Detail einlesen könnt und euch selbst ein Bild machen könnt von diesen beiden Sichtweisen. Ist auf jeden Fall die Lektüre wert, aus meiner Sicht, weil die Sichtweisen oder die Ansichten da halt sehr, sehr interessant sind und man jetzt ja wirklich nicht sagen kann, ich glaube, das ist in der Episode jetzt auch deutlich geworden heute, die eine Sichtweise ist falsch und die andere ist richtig. So ist es, glaube ich, ganz und gar nicht, sondern für beide Perspektiven, für beide Sichtweisen kann man sehr gute Argumente ins Feld führen und das führt natürlich wieder zu dem Problem, dass letztendlich die Politik entscheiden muss und wir wissen ja, wie schwer sich die Politik mit Entscheidungen tut.
Genau.
Insofern wenig Hoffnung, glaube ich, dass die Henne und das Ei in naher Zukunft getrennte Wege gehen können, sondern die werden weiterhin in ihrem Teufelskreis verbunden bleiben, fürchte ich.
Ja, gut. Das war jetzt kein schönes Wort zum Sonntag.
Ja, aber wir nehmen das ja an Allerheiligen auf, da denkt man ja auch an die Verstorbenen und so weiter.
Ja gut, so weit ist der Wasserstoff, glaube ich, noch nicht.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Nein, um Gottes Willen.
Ja, nichtsdestotrotz, freuen uns, dass ihr wieder hier dabei wart. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und schaut auf unsere Webseite, auf die Shownotes und ja, informiert euch gerne weiter und lasst uns gerne jederzeit eure Kommentare, eure Ideen wissen.
Genau. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir befinden uns ja so ein bisschen im Endspurt jetzt vom Jahr 2025. Wir haben noch ein paar sehr spannende Gesprächspartner in diesem Jahr. Es ist auch ein alter Bekannter sehr wahrscheinlich noch dabei. Da sind wir gerade in Verhandlungen noch, aber da könnt ihr auch schon mal auf einen Vertreter im Podcast freuen, den sehr viele wahrscheinlich von euch kennen, der auch hier schon mal zu Gast war. Ich hoffe, dass das dieses Jahr noch klappt, aber ich gehe mal davon aus. Aber erstmal hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge des Hydrogen Bar Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin, oder wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und macht's gut.
Bis dann.